Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und mods.de.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Akte Brandenburg. Mein Name ist Heike Reis, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich schon. Ich bin Reporterin bei der Lausitzer Rundschau und mit mir im Mikro ist heute wieder mein geschätzter Kollege, unser Polizeireporter von der Märkischen Oder-Zeitung, Matthias Hausding. Hallo Matthias.
Hallo Heike, grüß dich.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Du hast uns ja heute einen Fall mitgebracht, der so ein bisschen, ich sag mal, mehr oder weniger passend zum Wetter ist, weil das Todesopfer oder die Todesopfer, um die es heute geht, die wohnen, wie man so schön sagt, im Grün und im wahrsten Sinne des Wortes auch unterm Grün gefunden. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Der Tattag, das ist der 29. Dezember 2011, kurz vorm Jahreswechsel. Und wir blicken heute nach Ludwigsfelde. Das ist eine kleine Stadt südlich von Berlin, relativ bekannt durch seine Industrieansiedlungen. Aber diesmal geht es dort um den Mord an einer Frau. Denn am 29. Dezember wird sie dort in einem Waldstück tot aufgefunden, aber nicht nur sie allein. Und da es sich dabei um die Frau des Ex-Bürgermeisters von Ludwigsfelde handelt, tritt es natürlich einen wahnsinnigen Hall innerhalb der Stadt los. Also das Ehepaar dort war sehr bekannt, das war beliebt. Das schürt natürlich die eine oder andere Angst in der Bevölkerung. Aber bevor wir jetzt zu tief einsteigen, schauen wir doch vielleicht erstmal auf die Grundlagen.
Ja, genau. Also sehr schnell gerät nämlich ihr Ehemann unter Mordverdacht. Also dieser langjährige, sehr verdiente Bürgermeister, inzwischen seit 3 Jahren im Ruhestand, sieht sich plötzlich mit einem Mordvorwurf konfrontiert.
Man muss dazu sagen, die Ehefrau, um die es hier geht, Brigitte Scholl, wird ja an diesem Tag nicht nur alleine tot aufgefunden, sondern es gibt ja auch ein zweites Lebewesen, was leider das nächste Jahr quasi nicht mehr erlebt hat.
Ja, sozusagen auch ein Familienmitglied, nämlich der Kopperspaniel Ursus. Das war auch ursprünglich dann angeklagt. Also es war so richtig schlicht. Die Juristerei ist ja auch manchmal dann so wirklich richtig bürokratisch. Genau hieß es dann in der Anklageschrift, der Herr Heinrich Scholl soll seine Ehefrau umgebracht haben und auch ein Wirbeltier getötet haben. So, und da hatte der Vorsitzende Richter aber gleich zum Prozessbeginn gesagt, können wir das bitte mit dem Hund mal den Vorwurf einstellen, weil gegenüber dem Kapitalverbrechen tritt das ja doch zurück. Ja, genau. Es war eben, der Mord geschah, als Brigitte Scholl auf der mittäglichen Gassi-Runde mit dem Cocker Spaniel war. Und der Mörder hat beide getötet.
An ihrem Todestag ist Brigitte Scholl ja 67 Jahre alt und auch ihr Ehemann Heinrich Scholl ist schon in einem fortgeschrittenen Alter, sowohl zu Prozessbeginn, aber auch zum Tatzeitpunkt. Beide gelten ja mehr oder weniger gerade zu der Zeit, als er Bürgermeister ist, auch so als das Vorzeigepaar der Stadt. Warum genau hat sich denn jetzt aber die Staatsanwaltschaft schon zu Beginn der Ermittlungen sehr schnell auf ihn als Täter eingeschossen?
Ja, also erstmal haben die Kriminalisten das Grundwissen aus der Statistik, dass in 90% der Mordfälle der Täter die Täterin im Beziehungsumfeld zu suchen ist und dass man da den Ehemann zumindest mal sich genauer anguckt. Das war schon klar. Er selbst hat sich ja auch von vornherein sozusagen bei der Polizei ins Spiel gebracht. Er hat ja schon nach 4 Stunden eine Vermisstenanzeige. Also sie ist irgendwie zu spät zum Kaffeetrinken gekommen und schon da hat er eine Vermisstenanzeige aufgegeben und da waren die Polizisten schon sehr irritiert. Und weil sie gesagt haben, also so macht man das eigentlich nicht. Er hat dann eben auch Kraft der Autorität, ich war hier mal der Bürgermeister, jetzt wird mal hier ermittelt und so weiter, sind dann auf sein Geheiß noch in der Nacht Polizeihubschrauber um das Gebiet gekreist. Und ja, dann wurde ja die Leiche gefunden. Da hat er sozusagen auch, also hat er gemeinsam mit seinem Sohn, hat dann im Wald die Leiche gesucht und er hat quasi die Suche so dirigiert, dass sie dann bei der Leiche gelandet sind. Und dann war schnell klar, dass man ihn genauer abklopfen muss. Und dann stellte sich raus, ja, er hat ein Motiv, die zerrüttete Ehe, da kommen wir ja, denke ich mal, dann noch intensiver drauf und er hat kein klares Alibi für die Zeit und es gab Spuren von ihm am Tatort, nämlich an den Schnürsenkeln, mit denen der Hund und seine Frau erdrosselt wurden.
Wenn man sich das öffentliche Bild anschaut, scheinen aber beide eine relativ glückliche Verbindung zu führen. Also Heinrich Scholl ist von 1990 bis 2008 Bürgermeister in Ludwigsfelde und wirkt und macht dort auch wahnsinnig viel. Also zum Beispiel sorgt er für die Sanierung der örtlichen Therme, für diverse Industrieansiedlungen, ist auch jederzeit, sag ich mal, fürs Vereinsleben da. Brigitte Scholl in ihrem Element genauso. Sie ist gelernte Friseurin und betreibt ein Kosmetikstudio in dem gemeinsamen Haus mit ihrem Ehemann, also quasi im Familienwohnsitz. Sie engagiert sich aber auch bei diversen Spendentätigkeiten. Also es klingt jetzt erstmal nach zwei Menschen, die sehr in den Aufgaben aufgehen, die sie sich gestellt haben. Inwiefern war jetzt die Ehe dort zerrüttet?
Ja, das war, was du aufgezählt hast, das war sozusagen der äußere Schein oder das Bild, das sie nach außen abgegeben haben. Nach dem, was Gerichtsverfahren dann bekannt wurde, auch über psychiatrische Sachverständige, die sich mit dem Angeklagten länger unterhalten haben, stand die Beziehung von Anfang an unter keinen guten Stern. Sie war von Anfang an nach eine dominante Ehefrau. Er musste sich unterordnen und hat das zähneknirschend gemacht. Er ist der Typ, der die Sachen in sich reinfrisst. Und sie ist wiederum der Typ gewesen, offenbar, der nichts wichtiger ist, als den äußeren Schein zu wahren. Also alle, auch in dem Prozess, da waren viele Zeugen, die aus dem Umfeld des Paares, die gesagt haben, Mensch, lasst euch doch scheiden, ist doch für beide Seiten das Beste. Aber das war eben keine Option für Heinrich Scholl, auch sagt man aus finanziellen Gründen, eine Scheidung wäre für ihn finanziell nicht gut gewesen, aber für Brigitte wäre das offenbar eine Art Ansehensverlust gewesen im Ort, den sie nicht wollte.
Du hast ja vorhin gesagt, der Vater und der Angeklagte haben gemeinsam die Leiche der Mutter und den leblosen Körper des Hundes gefunden. Der Sohn hatte ja dann auch nochmal vor Gericht ausgesagt und er meinte, dass der Angeklagte sehr kalt auf diese Auffindesituation reagiert hat. Was hat er denn noch erzählt zu der Bindung oder zu der Ehe zwischen seinen Eltern?
Ja, also das war wirklich eine sehr bewegende Aussage von seinem Sohn. Der hat halt geschildert, dass der Vater unmittelbar, nachdem sie auch von dieser die Leiche gefunden haben und dann wieder zu Hause, hat er unmittelbar danach begonnen, die Sachen zu sortieren begonnen, Schmuck und Möbel zu sortieren, dass man, was man noch verkaufen kann, was irgendwie wegkommt. Und das hat den Sohn sehr irritiert. Und Heinrich Scholl wollte auch partout gar nicht reden. Also er hat dann so gesagt, Mensch, Brigitte, meine Mutter, deine Ehefrau wurde aufgefunden. Wir müssen noch mal reden, was das mit uns macht gerade. Aber darauf ist Heinrich Scholl gar nicht eingegangen. Für ihn war das gar kein Thema. Er hat sich dann einfach da in die Auflösung des Haushalts umgehend gestürzt.
Es klingt zumindest so, als wäre die Ehe nicht sonderlich glücklich gewesen und zum Schluss auch nicht mit sonderlich viel Zuneigung versehen gewesen. Wie war das denn jetzt aber in Bezug auf öffentliche Auftritte? Also ist Brigitte Scholl noch als Ehefrau des Bürgermeisters auch bei offiziellen Terminen erschienen oder hat dann am Ende so ein bisschen mehr oder weniger jeder seins gemacht?
Ja, das muss sehr früh eingesetzt haben. Also im Prozess kam raus, dass schon in seiner 18 Jahre währenden Zeit als Bürgermeister hatte er sich sozusagen von ihr auch Unterstützung gewünscht, also auch so bei Terminen und so weiter. Und das hat sie immer abgelehnt. Und letztlich war dann das Ausscheiden aus dem Bürgermeisteramt, glaube ich, ein großer Katalysator für die Tat. Da muss man noch einen kleinen Einschub machen. Er hätte gerne weitergemacht und er wäre auch sicherlich nochmal zum Bürgermeister gewählt worden. Aber es gab damals in Brandenburg, vielen anderen Bundesländern auch, die Regelung, dass man, in Brandenburg war das genau, dass man mit 62 zum letzten Mal zu einem Bürgermeister, als Bürgermeister gewählt werden konnte. Wenn dann die Amtszeit zu Ende ist, dann muss man ausscheiden. Und er ist halt mit 65 ausgeschieden und hätte halt gerne länger gemacht. Inzwischen, also nur 2 Jahre nach dem Strafprozess, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, 2015 wurde die Regelung abgeschafft in Brandenburg. Also man kann jetzt auch, wenn die Menschen einen wählen, kann man auch mit 70 zum Bürgermeister gewählt werden. Und also meine Prognose schon damals, also wenn es diese Regelung gegeben hätte, dann wäre der Mord höchstwahrscheinlich nicht passiert, weil dann hätte eine Schulz weiterhin sein erfülltes Leben als Bürgermeister gehabt und auch die entsprechenden das finanzielle Einkommen hätte sich auf diese Art verwirklicht und hätte den Frust mit seiner Frau weiterhin ertragen. So war es aber dann der Fall, dass er ab 2008 quasi Däumchen gedreht hat und eine Pension gehabt hat, die sicherlich nicht schlecht ist, aber nicht so, dass er nur am Groß am Rad drehen konnte. Und dann hat er überlegt, was macht er mit seiner Zeit und hat sich sofort eine Wohnung genommen in Berlin und hat sich dort dann auch in Bordellen Ablenkung gesucht und auch sicherlich Enttäuschung aufzuarbeiten, da so aus dem freudlosen Eheleben. 2-3 Jahre hatten sie kaum Kontakt. Er hat da in Berlin sein Ding gemacht, hatte da am Ende eine feste Freundin, beziehungsweise ja, so eine Affäre mit einer thailändischen Prostituierten, die ihn aber letztlich auch vor allen Dingen auf die finanziellen Dinge abgesehen hatte bei ihm. Am Ende reicht aber eben das Geld nicht mehr. Er war dann sozusagen kurz vor der Pleite und hat dann seinen Sohn tragischerweise gesagt, na Mensch, das mit der Wohnung in Berlin hier, das kannst du dir nicht mehr leisten, geh mal zurück zu Brigitte. Geh mal zurück ins Familienhaus. Und 3 Monate später war Brigitte Scholl tot.
Ich denke, das sagt genug über den Zustand der Ehe aus. Gerade die Geliebte ist da vielleicht auch nochmal ein Aufhänger. Die ist nämlich auch als Zeugin vor Gericht aufgetreten. Was hat sie denn von ihrem früheren Geliebten erzählt?
Ja, von ihr sind schon da einige harte Zitate auch überliefert aus diesem Gerichtsprozess. Ich habe mir meine Zeilen, die ich damals geschrieben habe, gerade nochmal durchgelesen. Dazu gesagt, erst habe ich gedacht, er ist ein freundlicher Mensch, weil er etwas älter ist, aber dann entpuppte er sich als nervender Kontrollfreak. Also er hat ihn sofort nach Beginn der Beziehung oder sehr schnell damit begonnen, sie als so seine feste Freundin anzusehen, die eben keinen weiteren Mann neben ihm haben sollte. Aber es war eben eine Prostituierte und hatte mehrere Dinge am Laufen. Und, das wollte er bis zum Schluss nicht wahrhaben. Also das habe ich jetzt mal nachgelesen. Das ist so unfassbar. Noch, also am Mordtag, also quasi Minuten vor dem Mord, hat er noch seine thailändische Freundin, die sich dann schon von ihm getrennt hatte, weil ihr das alles zu spooky war mit ihm, weil er sich gestalkt hat ohne Ende. Und als die sich schon getrennt hatte, hat er am Mordtag hat er sie mit SMS bombardiert, von wegen, wir müssen wieder zusammenkommen und so weiter. Und sie hat beschrieben, dass er halt nur auf Sex aus war und dass er eben sie für sich allein wollte. Und er hat dann Privatdetektiv anheuert, um sie auszuspionieren. Und also er hat sich da wirklich einfach was vorgemacht, dass das eben wirklich seine Freundin ist, die nur für ihn da ist. Und dann hat sie eben, als er dann merkte, sie will wirklich jetzt nichts mehr von mir wissen und vor allen Dingen, als dann seine finanziellen Mittel so langsam zur Neige gingen und er sie nicht mehr so verwöhnen konnte finanziell, da hat sie sich dann auch zurückgezogen, aber eben auf, weil sie einfach genervt war. Und dann hat er Geld und Schmuck und von ihr zurückgefordert. Sie habe noch Schulden bei ihm, die müssen sie begleichen. Und dann hat er, ich kenne Leute, die wissen, wo du bist. So hat er sie dann richtig bedroht, also nach ihrer Aussage. Na, und das ist natürlich starker Tobak. Und da hat sie gesagt, ich habe dann richtig Angst gehabt. Ich bin erstmal eine Weile nach Thailand abgehauen, weil ich wusste, wie das mit ihm weitergeht.
Das klingt ja jetzt schon nach einer sehr hohen emotionalen Abhängigkeit, die er da zu seiner Geliebten entwickelt hat. Was haben denn die psychiatrischen Sachverständigen nachher im Prozess zum Angeklagten gesagt?
Ja, die haben, wie so oft ist, ne, vieles liegt in der Kindheit, die haben weit ausgeholt und das machte den Fall so besonders interessant, weil also über seine Biografie kann man wirklich viel sagen und die ist auch traurig, aber ja, ist eben auch so ein bisschen so eine DDR und dann so eine Wendegeschichte. Also er war unerwünschtes Kind von seiner Mutter. Das hat sie ihn immer spüren lassen. Der Vater war Alkoholiker, Bergarbeiter, der ist gestorben, als er 12 war. Und beide, also Mutter und Vater, haben ihn geschlagen, ihn links liegen gelassen, ihn sozusagen zur Entfaltung kommen lassen. Ein Lehrer hat sich dann seiner angenommen und gesagt, hier, das ist ein kluger Kopf und der muss auf eine weiterführende Schule. Und dann hat der Lehrer sozusagen angeboten, dass die Familie, er hat dann gesagt, ich finde ein Studiendarlehen und so weiter damit, weil der Sohn sollte sofort da im Haushalt beziehungsweise in dem Salon helfen und die Familie sozusagen von Arbeit entlassen, weil der sagt, nein, der muss zur Schule gehen. Und deshalb konnte der Lehrer dann durchsetzen. Auf jeden Fall war Heinrich Scholl dann sehr schnell, nachdem sein Vater mit 12 gestorben war, als er 18 Jahre war, ist seine Mutter nach West-Berlin abgehauen, beziehungsweise übergesiedelt, unmittelbar nachdem sie Rentnerin geworden war. Das ging ja dann damals. Rentnerin durfte ja aus der DDR ausreisen. So, und 3 Monate, nachdem also seine Mutter weg war, hat er die Brigitte beim Tanzen kennengelernt, also seine Frau. Also nahtlos, und das habe ihm die Sachverständigen gesagt, er ist von einer dominanten Frau, wie seiner Mutter, zur nächsten dominanten Frau seiner Gattin dann. Und das, ja, hat sein Leben geprägt. Er hatte da eine sehr wechselvolle berufliche Laufbahn, auch schon interessant. Er war im Automobildirektor in Ludwigsfelde, kam da nicht so richtig klar, war dann technischer Direktor im Zirkus in Berlin. Aber da hat es auch nicht so richtig geklappt. Dann war er Hausmeister und dann kam die Wende, hat für ihn alles gewendet, ja, zum Positiven. Er war am Runden Tisch beteiligt, hat die SPD in Brandenburg mitgegründet und wurde dann eben frei gewählter Bürgermeister von Ludwigsfelde, ist ja schon eine bedeutende Stadt in Brandenburg, hat dann dort viel angeschoben. Die Therme, ist ja so eine FKK-Therme, hat auch mit einem Alleinstellungsmerkmal, das hat er so stark forciert. Und aber gleichzeitig war eben der Frust über das schlechte Eheleben war tief. Also er hat auch dann seine Liaison im Rathaus gehabt mit einer jüngeren Mitarbeiterin, hat da also versucht, vielleicht sogar jemanden zu finden, aber das ist dann auch nach ein paar Jahren in die Brüche gegangen und das hat er auch nur schwer verwinden können. Also der hat dann diese Beziehung, das aus dieser Beziehung hat ihm sehr zu schaffen gemacht und da haben auch die Sachverständigen gesagt, mit ziemlicher Sicherheit alles stressbedingt.
Was vielleicht auch noch eine Besonderheit an dem Verfahren ist, er hat ja Tatsache dann auch noch ein Buch geschrieben, mehr oder weniger über sein Leben, nämlich einen autobiografisch angehauchten Erotikroman, würde ich das jetzt mal formulieren, mit dem Namen Wachgeküsst. Inwiefern hat das Buch nochmal in dem Verfahren eine Rolle gespielt?
Also erstmal hat er dieses Buch auch 3 Monate, also alles kurz vor dem Tod seiner Ehefrau. Ja, also das kam 3 Monate vor dem Mord raus. Ja, also im Prozess wurde das auch so bewertet, dass dieses Buch so einen ganz klaren Racheakt auch gegenüber seiner Frau war. Er hat das mit Henry Sanders oder so hieß der, ne? Heinrich Scholl, Henry Sanders, also ein sehr nahes Pseudonym gewählt. Und er hat dieses Buch dann in Ludwigsfelde verteilen lassen, damit auch alle, möglichst viele da aus dem Umfeld erfahren, was er da aufgeschrieben hat. Und er hat da auch eben die Affäre eines Bürgermeisters zu einer Rathausmitarbeiterin so beschrieben. Und das ist ganz klar die Aufarbeitung seiner Affäre von damals. Und alle haben schon gesagt, also wenn das rauskommt, fliegt er zu Hause raus, weil das die Ehefrau mitbekommt. Und die Großmutterin, das war auch eine sehr interessante Zeugenaussage, die war auch im Prozess als Zeugin und hat dann eben auch gesagt, sie hat bis zum Schluss gewarnt davor, dieses rauszubringen, weil es zu intim ist, aber auch und auch zu gewöhnlich. Aber am Ende hat sie auch gesagt, das interessiert eigentlich keinen. Aber Heinrich Scholl wollte sich da nicht von abbringen lassen. Und sie hat auch ein bisschen geschrieben, auch so diesen Ghostwriting-Prozess beschrieben, dass sie immer wieder Sachen geändert hat, weil sie gesagt hat, das geht so nicht und so weiter. Und er hat das dann wieder zurückverändert, alles sehr anstrengend. Und dann war noch interessant, das war eigentlich das Hauptding, weshalb sie auch aussah. In dem Buch findet sich der Der Dialog zwischen zwei Männern, haben Sie schon über Scheidung nachgedacht? Nein, über Scheidung habe ich noch nicht gedacht, aber an Mord. Oh, das ist natürlich in dem Zusammenhang ganz interessant. Aber da hat die Ghostwriterin gesagt, das ist, also erstmal ist das hier, so weit, das ist ja so weit, klingt klar, ist ja ein Roman. Und außerdem ist der Dialog von mir, hat sie da gesagt, der habe ich geschrieben bei Heinrich Scholl, der kann gar keine Dialoge schreiben. Ich musste alle Dialoge in dem Buch schreiben.
Okay, fassen wir das Ganze jetzt nochmal zusammen. Wir haben also einen Mann, der sowohl beruflich als auch privat unter sehr viel Stress steht, der viele Enttäuschungen in seinem Leben erlebt hat, dabei auch von mehr als einer weiblichen Figur oder von mehr als einer Frau abgelehnt wurde auf verschiedene Arten und Weisen. Wenn ich mir jetzt aber nochmal diese ganze Abfolge der Ereignisse anschaue, gerade auch was den Ermittlungsverlauf angeht. Es gab ja auch zum Beispiel den Einsatz eines Spürhundes, der dann aber versagt hat. Es gab eine Handyortung, die eigentlich überführen sollte, dass Heinrich Scholl sich zur Tatzeit in diesem Waldgebiet aufgehalten hat. Was dann aber nicht gelungen ist, weil quasi die Ortung des Mastes trotzdem zu ungenau war. Also er hat sich quasi im Bereich dieses Mastes aufgehalten, aber er hätte dann auch quasi gut einen halben Kilometer weg vom Tatort sein können, wenn nicht noch mehr. Mit anderen Worten, diesen einen entscheidenden Beweis, dass Heinrich Scholl der Täter ist, den gab's eigentlich nicht, oder?
Genau, den gab's nicht. Und das ist nicht so selten in Mordprozessen oder auch andere Prozessen, wo es eben um richtig schwerste Straftaten geht, dass man also vom gesunden Menschenverstand sagt, ja, der hat ein Motiv und das muss schon passen. Und der war es bestimmt. Und aber wenn man da eben genau guckt, und es ist natürlich, wir leben im Rechtsstaat und es muss, die Tat muss zweifelsfrei demjenigen nachgewiesen werden, dann wird es kompliziert. Und dann war es im Prozess schon interessant, gab nämlich diverse Zeugen, die das Ehepaar vor Beginn dieser verhängnisvollen Gassi-Runde gesehen haben wollen. Aber die Verteidigung dann eben auch zu Recht, weil es ist nun mal deren Job, hat gesagt, woher wissen Sie, dass das der Tag war und nicht der Tag davor? Ansehen Sie sie gesehen haben. Und da waren schon einige Zeugen raus. Der arbeitete. Und das ist so menschlich. Ja, das würde uns wahrscheinlich auch so gehen. Wir wissen noch nicht mehr, ob wir jetzt, wenn wir sagen, letzte Woche waren wir dort und dort, aber war es jetzt Dienstag oder Mittwoch, als wir da an den Supermarkt gefahren sind und da den Bürgermeister gesehen haben, das ist doch schwierig zu sagen. Dann hat er, ganz interessant, versucht, sich Alibis zu verschaffen. Also er ist quasi übertrieben gesagt, jetzt mal in die Sparkasse reingegangen, hat ein bisschen randaliert da, dass sich die Leute dann an ihn erinnern und ihm Alibi verschaffen. Also er hat nicht randaliert, er hat einfach Fragen gestellt, die nicht hätten sein müssen. Und das hat dann der Thermo auch nochmal gemacht. Auch da ist halt so, die kennen ihn ja auch, ist halt so ein Einlässler von der Thermo und hat mal gefragt, hier, keine Ahnung, was ist jetzt mit der Bauarbeit oder irgendwas, damit er dann im Nachhinein sagen konnte, na, fragen Sie doch mal den Mitarbeiter von der Therme. Ich war doch in der Therme, als der Mord geschehen ist. Und so hat er versucht, sozusagen dieses Tatzeitfenster alibimäßig einzugrenzen. Hat er auch gesagt, er ist dann wirklich auch nach dem Mord sehr schnell zum Beispiel zu einem Mittagessen nach Berlin zu Geschäftsleuten gefahren, sodass dann die Verteidigung wirklich sagen konnte, nein, ja, da ist ja eigentlich ist ja alles abgedeckt so von der Zeit. Aber wenn man eben ganz genau guckt, und er hat ja höchstwahrscheinlich, also er hat ja die Tat begangen, auch wenn er es abstreitet, ist rechtskräftig verurteilt. Es bleibt eben das Zeitfenster, das ausgereicht hat, um den Mord zu begehen. Aber ja, man kann immer die Frage, so der unbekannte Dritte natürlich, die Verteidigung hat auch gesagt, ja, vielleicht gibt es noch einen heimlichen Geliebten von Brigitte Scholl, der da irgendwas gemacht hat. Aber das war dann eben so Wirklichkeitsfern, weil auch die Schnürsenkel, das ist auch ein wichtiges Indiz gewesen, die Schnürsenkel, mit denen die erdrosselt wurden, die stammen halt aus der Garage der Scholls. Also müsste der Mörder, wenn es nicht halt nicht Scholl gewesen sei, müsste halt in die Garage gegangen sein und dort die Schnürsenkel geholt haben. Oder die Brigitte Scholl muss die Schnürsenkel in der Tasche dabei gehabt haben und dann dem Mörder gegeben haben, hier, Schnürsenkel, kannst mich mit denen erdrosseln. Also das ist... Es ist alles dann, ergibt praktisch keinen Sinn und die Verteidigung hat wirklich viel unternommen, waren ja dann am Ende 100 Zeugen, das ging wirklich sehr, sehr lang Aber zu der ganzen Strategie der Verteidigung hat dann der Vorsitzende Richter Urteilsbegründung nur gesagt, das ist alles absurder Quatsch, was hier vorgetragen wurde.
Was bleibt, ist ein riesiger Mammut-Indizienprozess. Die Staatsanwaltschaft hat ja dann am Ende nochmal auf einen Zeugen verwiesen oder sich stark auf den bezogen, der nämlich Spuren an der Unterwäsche des Opfers untersucht hat. Was genau ist dabei herausgekommen?
Genau, das war also hochinteressant. Also es geht um DNA-Spuren, also so, ich denke mal, so Schweiß vor allen Dingen kann man sich da vorstellen, so Schweißtropfen. Und solche von Heinrich Scholl wurden auf der Unterhose des Opfers gefunden. Und da könnte man ja sagen, naja, das können ja sogenannte berechtigte Spuren sein, dass Spuren von Heinrich Scholl auf der Unterhose seiner Frau gefunden werden, ist ja lebensnah. Aber halt der Gutachter gesagt, konnte bei der Spur im Vergleich zu anderen älteren Spuren auch ganz, ganz feine Spuren auch auf dieser Unterhose, war das eine neue Spur. Und da kann er sagen, ältere Spuren, die reißen irgendwann, sagt er, und die war eben ganz frisch. Und das war eben Beleg dafür, dass eben Heinrich Scholl über der Leiche kniet haben muss und der toten Frau, wie sie auch dann ja aufgefunden wurde, den Slip heruntergezogen hat. Und dann, es ist eben auch wirklich hart, dann hat er eben auch sozusagen die Scheide noch verletzt von seiner Frau, um ein Sexualverbrechen vorzutäuschen.
Das ist wirklich harter Tobak. Wie ist denn dann das Gericht mit der Argumentation der Staatsanwaltschaft umgegangen und wie ist dementsprechend das Urteil ausgefallen?
Der Vorsitzende Richter hat ein ganz klares Urteil gesprochen, gesagt, ein ganz gewöhnlicher Mord. Und man sollte sich eben nicht davon leiten lassen, dass das hier ein uriger Bürgermeister war. Er hat mal gesagt, im Strafprozess ist es oft so, dass da Menschen ein anderes Gesicht offenbaren müssen und dass da Schattenseiten zutage treten. Er hat gesagt, dass es überhaupt keine Zweifel gibt an seiner Täterschaft. Und der Richter hat auch gesagt, also dass mit den sich teilweise widersprechenden Zeugenaussagen ist für ihn am Ende gar kein Problem gewesen. Er sagt, dass dann wird es erst richtig interessant, hat der Richter gesagt, wenn sich mal Zeugenaussagen widersprechen und man das alles sortieren muss. Also am Ende war es ein klares Urteil. Es war noch ein bisschen die Frage, die Verteidigung hatte dann am Ende eine Doppelstrategie gefahren. Wie gesagt, also auf jeden Fall Freispruch, er war es nicht. Und sollte die Kammer völliger Fehleinschätzung der Lage zu der Entscheidung kommen, dass er es doch gewesen sein soll, dann aber nur Totschlag. Und das ist ein riesiger Unterschied. Also Totschlag im Affekt, die wollten noch mal reden im Wald. Und dann hat er eben gesagt, hat mich wieder so auf die Palme gebracht, jetzt bringe ich sie um. Dann wäre es, also Totschlag ist ja dann wäre er wahrscheinlich, keine Ahnung, so 10 Jahren oder so verurteilt worden, dann gute Führung, 2/3, dann wäre er sehr schnell wieder draußen gewesen. So wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt, das sind also mindestens 15 Jahre, dann kann er jetzt sozusagen ab 2027 ungefähr kann er mit Haftentlassung rechnen, aber es ist so, es ist relativ frisch noch. Am Anfang dieses Jahres ist er in den offenen Vollzug gekommen. Das ist eine Sonderregelung für verurteilte Straftäter, zu denen man sozusagen großes Vertrauen hat, dass sie dass sie sich ordentlich verhalten, straffrei natürlich, und dass sie aber auch immer abends ins Gefängnis zurückkommen, dort schlafen. Also sie können tagsüber arbeiten gehen oder sonst ihrer Wege gehen draußen, aber müssen dann in die Haftanstalt zurückkommen. Das ist so die Regelung, von der er jetzt ja schon stark hier, ne? Er ist jetzt 81 Jahre alt, Gesundheitszustand weiß ich nicht, aber ja, jetzt hat er halt zumindest schon mal ein paar Stunden wieder draußen.
Wir werden den Fall natürlich weiterhin verfolgen und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch auf dem Laufenden halten. Ich muss zugeben, ich muss das Ganze trotzdem erstmal ein bisschen sacken lassen. Es ist ein Fall mit einem Täter, der wahnsinnig viel Kalkül an den Tag gelegt hat, sollte es sich so zugetragen haben, wie es das Gericht nachher auch bestätigt hat. So viel Energie, sage ich mal, muss man vielleicht auch erst aufbringen. Und das aber eigentlich an einem Punkt, wo die Gesellschaft auch viele andere Wege kennt, um sich aus dieser Situation zu befreien. Nämlich wenn man feststellt, dass man einfach nicht mehr miteinander leben möchte, dann denke ich, gibt es auch verschiedene Alternativen, die die beiden hätten gehen können und das am Ende ohne, dass jemand den Tod erleiden muss.
In der Tat ist es ein sehr erschütternder Fall und es ist eben auch, aber er war eben doch von langer Hand geplant. Also das wurde auch deutlich nochmal auch in der Urteilsbegründung, also dass er eben den Tatentschluss lange gefasst hat und das sprach eben auch für die Verurteilung wegen Mordes und nicht wegen Totschlags, dass er eben sich auch versucht hat, Alibis zu verschaffen und dass er eben schon Tat auch vorbereitet und geplant hat. So war eben das Mordurteil. Und das wollte ich noch sagen, also wer Interesse hat, es gibt ja einen Fernsehfilm, der ist noch in der Mediathek vom ZDF, habe ich gerade gesehen, ist doch eine Weile da verfügbar. Da ist, der heißt Der Fall der Marianne Voss. Das ist quasi genau die Geschichte, etwas verfremdet mit anderen Namen und aber da wird genau der Fall nacherzählt und ziemlich akribisch, genau, ist ganz interessant. Also man kann auch dann spielen, nicht in Ludwigsfelde, aber man kann, wer in Brandenburg sie auskennt, man kann ein bisschen Rätselraten betreiben. Also ich habe Woltersdorf erkannt, Woltersdorf an der Schleuse, und die Therme von Ludwigsfelde ist jetzt im Film ist Tropical Islands, spielt im Tropical Islands die Thermenszenen. Kann man mal reinschauen.
Genau, danke für den Hinweis. Den Link dazu packen wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und vielleicht von meiner Seite noch, den Roman findet ihr leider nicht mehr online, weder bei eBay noch bei Amazon. Also wer jetzt gehofft hat, sich den vielleicht nochmal einzuverleiben, das könnte etwas schwieriger werden.
Weil Ludwigsfelde darf fragen, irgendjemand wird den
schon noch haben. Ja, wahrscheinlich irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller. Matthias, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und mit uns diesen Fall durchgegangen bist.
Danke, Eike. Bis bald. Ciao.
Und natürlich euch auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Episode kommenden Monat wieder mit dabei und bis dahin sage ich auf Wiederhören.
Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.